Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Danke, Daniela. Kein leichtes Wort für uns heute, aber wir haben euch ja angekündigt als Pastorenteam, dass wir mit dem Jakobusbrief, dass es praktisch wird und auch herausfordernd in diesem Jahr. Und ich freue mich, dass ich zu euch nun ja, diese Predigt einfach halten darf, im vierten Teil unserer Reihe, die wir Glauben ohne Filter genannt haben oder auch Glaube ungefiltert oder auch Glaube ungeschminkt. Was wir damit eigentlich sagen wollten ist, jetzt geht's zur Sache, jetzt geht's ans Eingemachte. Und ich nehme dich mit hinein in die vergangenen drei Sonntage, falls du nicht da gewesen sein solltest, worum es im Jakobusbrief eigentlich geht. Jakobus, der schreibt an jüdische Christen, die ihren Glauben öffentlich bekennen und dafür, dass sie das tun, verlieren sie ihre soziale Sicherheit und erleben, dass sie als religiöse Minderheit zerstreut werden im Römischen Reich. Sie erleben Glauben ohne unter Druck, also wo sie vielerlei Prüfungen erleben, nicht nur, weil sie zerstreut sind, nicht nur, weil sie sozial unsicher sind, das heißt auch wirklich echte Armut erleben, sondern auch, weil sie verfolgt sind. Das ist so die Ausgangssituation vom Jakobusbrief. Und worum geht's? In den letzten Wochen haben wir geschaut auf diese Ausgangssituation, so haben wir angefangen in den ersten Versen dieser Christen. Und wir haben gehört, Glaubensprüfungen gehören selbstverständlich zum Leben als Christ dazu. Das ist völlig normal. Und es bedeutet nicht, dass Gott uns im Stich gelassen hat, sondern wenn wir unter Druck geraten, dann dürfen wir erleben, wie unser Glaube wachsen darf, reifen darf. Wir haben aber auch gehört von Andreas vor zwei Wochen, in diesen Drucksituationen, wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht, was brauchen wir? Weiß es jemand noch? Ich höre euch nicht. Weisheit. Ja, genau. Steht ja auch hinten dran, ne? Weisheit. Wir brauchen Weisheit, nicht theoretisches Wissen, sondern wir brauchen ganz praktisch Gottes Reden in unsere Situation hinein. Wir brauchen eine klare Herzenshaltung, wo wir wissen, was wir vermögen können, was wir tun können und das, was außerhalb unserer Kontrolle liegt, weshalb wir ihn brauchen. Und heute geht Jakobus einen Schritt weiter. Er fragt nicht nur, wie gehst du mit Druck um, sondern er fragt vielmehr, was passiert eigentlich mit deinem Glauben, wenn es um deinen sozialen Status geht? Was passiert eigentlich mit deinem Glauben und nicht nur mit deinem Glauben, sondern auch mit deiner Identität, mit deinem Herzen, wenn du wenig hast. Genauso aber auch, wenn du viel hast. Oder anders gefragt, woran bemisst sich dein Wert, wenn sich deine Umstände verändern? Woran bemisst sich dein Wert, wenn du arm bist oder wenn du reich bist? Ihr habt beim Reinkommen hoffentlich eine Goldmünze bekommen. Könnt ihr die mal hochhalten? Wer sie noch hat? Wer sie schon gegessen hat, kann das Papier hochhalten. Davon. Okay, sehr gut. Ich kann von hier aus nicht sehen, ob ihr sie schon gegessen habt oder nicht. Aber, also ihr dürft wissen, vielleicht habt ihr es auch schon gerochen, außen glänzt das Gold, ne? Drinnen ist die Schokolade. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an das Welcome-Team, die euch immer so fröhlich begrüßen und euch diese Goldmünze gegeben haben. Einmal einen Applaus fürs Welcome-Team, oder? Und vielleicht kam bei euch die Frage auf, als ihr diese Münze erhalten habt, was soll das? Was soll das? Was wollen die von mir heute? Ich löse es noch nicht auf. Das kommt erst später. Aber du hältst diese Goldmünze vielleicht noch in der Hand. Sie sieht wertvoll aus. Sie glänzt. Sie ist süß, das habe ich dir jetzt schon mal verraten. Aber sie ist vergänglich. Sie ist vergänglich, denn sie schmilzt entweder, wenn du sie in deiner Hosentasche behältst und nachher in die Wäsche tust, oder sie zerbricht. Oder sie wird schlecht, wenn du sie zu lange liegen lässt. Und nehmt diesen Gedanken der Goldmünze, die glänzt, die süß ist, aber vergänglich ist, einmal mit in unseren heutigen Predigttext. Zu dem kommen wir gleich noch einmal. Jakobus beginnt den Jakobusbrief mit einem radikalen Gedanken, nämlich in Jakobus 1, Vers 2, dass er sagt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Prüfungen sind Teil des christlichen Lebens, sind Teil unserer Nachfolge und Jakobus sagt hier sogar, wir sollen uns freuen darüber. Und er spricht bis hierhin über allgemeine Umstände, Dinge, die von draußen an uns herangetragen werden, Druck. Das, wo wir vielleicht, wenn wir sagen, ich bin Christ, andere über uns lachen und sagen, wirklich, du glaubst das immer noch? Echt, du gehst immer noch in die Kirche? Aber er spricht auch von Verfolgung, von Unsicherheit, weil die Christen eben damals zerstreut waren. Jetzt mit Vers 9 wechselt er aber die Perspektive von dem Druck, der von außen kommt, zu einem Druck, den die Gemeinde im Inneren erlebt. Die soziale Realität von Gemeinde, die wir auch hier haben, nämlich, dass Reiche und Arme nebeneinander sitzen in Gemeinde. Und dazu muss man ein bisschen wissen, wie die Situation damals gewesen ist im Jakobusbrief. Die ersten Christen, die kamen häufig aus den unteren Schichten. Da waren Sklaven, da waren Tagelöhner. Armut war damals nicht, ich kann mir dieses Jahr keinen Urlaub auf Malle leisten. Das war nicht Armut. Armut war die Frage, wie überlebe ich? Wie kann ich überleben? Denn es gab damals kein soziales Netz, es gab keine Krankenversicherung, es gab keine staatliche Absicherung. Das beste Sozialwerk, was es damals gab, das war die Synagoge. In der Synagoge wurden Bedürftige unterstützt. Aber wenn du Christ warst, wenn du als Jude gesagt hast, ich bekenne mich jetzt zu Jesus, dann fielst du aus dieser Versorgung raus. Wer sich Jesus anschloss, wurde ausgeschlossen. Gleichzeitig saßen in diesen ersten Gemeinden Wohlhabende. Und ich habe euch mit Hilfe von KI einmal so ein Bild generiert, wie das ausgesehen haben kann. Und ihr seht da auf dem Fußboden, da sitzen vielleicht die, die nicht zu viel haben. Und da oben liegen die, die Besitz haben, die Einfluss haben, die Handelsbeziehungen hatten und Handel getrieben haben. Vielleicht auch die Person, der dieses Haus gehörte. Wir lesen davon in der Bibel, dass Arme und Wohlhabende nebeneinander saßen und dass das auch gut so war. In Korinth, da gab es einen Gaius, der hatte so ein großes Haus, dass die ganze Gemeinde bei ihm Gottesdienst feiern konnte. In Römer 16, Vers 23 kannst du das nachlesen. In Kleinasien, da gab es eine Lydia, die war eine Purpurhändlerin, die hat mit einem Luxusgut gehandelt und hatte Wohlstand. Steht in Apostelgeschichte 16. In Gemeinde damals, wie in Gemeindehäuser heute, gab es Arm und Reich. In der Gemeinde damals war es nur vielleicht noch ein Stückchen herausfordernder, weil du hattest einerseits die Sklaven und andererseits die Reichen, die Sklaven bei sich hielten. In einem Raum. Und das gab Spannungen. Und in diese Spannung schreibt Jakobus eben diese Zeilen hinein, die wir gerade in der Lesung gehört haben und die ich uns jetzt noch einmal lese, die Verse 9 bis 11. Ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Ich bete. Vater im Himmel, und so siehst du uns hier heute Morgen. Hier sitzen einige, die viel haben, denen du viel anvertraut hast, genauso wie hier einige sitzen, die herausgefordert sind, die nicht wissen, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen. Danke, dass du in Gemeinde einen Ort geschaffen hast, wo wir zusammenkommen können und einander ermutigen können. Und gleichzeitig formulierst du durch Jakobus auch eine Warnung an uns. Hilf, dass wir das heute hören, mit offenem Herzen und mit offenem Verstand, und dass wir deine Weisheit annehmen können, dass sie uns ganz praktisch hilft, in welcher Situation auch immer wir uns befinden mögen. Gebrauche mich dazu, dass ich dein Wort auslegen und deinen Ruhm verkünden kann. Amen. Wir haben es gerade gesehen. Jakobus beschreibt Gemeindeglieder in ärmlichen Verhältnissen und er benutzt hier ein Wort, was auch wirklich den sozialen Status der Menschen damals beschrieb. Wir fangen bei denen an, die wenig haben. Er schreibt ärmliche Verhältnisse und meint damit wirklich ärmlich, aber auch wenig beachtet, niedrig gestellt, in der damaligen Gesellschaft unbedeutende Menschen. Und die Herausforderung war für diese jüdischen Christen, war, dass sie gelernt hatten, im Judentum war Reichtum oftmals ein Zeichen göttlichen Segens. Und jetzt sitzt du da und du bist Christ, aber deine Prägung sagt dir, Gott hat mich nicht gesegnet. Und dann sitzt du vielleicht da auf dem Fußboden und du schaust auf die, die da sitzen, die Wohlhabenden, die da sitzen oder so halb liegen. Und einige dieser Christen haben sich vielleicht gefragt, bin ich wirklich weniger gesegnet? Hat Gott mich vergessen? Übersehen? Mache ich irgendwas falsch? Und ich habe in dieser Woche mit Menschen gesprochen aus unserer Gemeinde, die genau diese Fragen haben. Ich habe mit Menschen gesprochen, die in Privatinsolvenz sind. Letztes Jahr haben 76.300 Haushalte Privatinsolvenz angemeldet. Wusstest du das? Ich habe mit Menschen gesprochen, die haben Lebensentscheidungen getroffen, Investitionsentscheidungen getroffen, die nachher teurer wurden, als sie sich das leisten konnten. Ich habe aber auch mit Menschen gesprochen, da hat jemand in der Familie einen Glaubensschritt gewagt, der finanziell ganz viel gekostet hat. Und sie haben Armut erlebt, aber es hat ihnen an nichts gemangelt. Und aus diesen Gesprächen weiß ich, hey, selbst wenn ich dir von vorne sage, Jesus liebt dich, und du kannst das mit deinem Verstand theologisch erfassen, kannst du trotzdem immer noch die Frage haben, liebt er mich wirklich? Sieht er mich wirklich? Und Jakobus, der geht darüber nicht hinweg, das werdet ihr gleich sehen, sondern er erinnert daran, zu wem wir als Christen gehören. Insbesondere, wenn wir erleben, dass wir finanziell herausgefordert sind. Wer in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wenn du dir das durchliest und genau hinschaust, dann merkst du, Jakobus relativiert Armut nicht. Er sagt nicht, so wie ich das jetzt auch tun könnte, so wie das manche Prediger tun, schau doch mal in andere Teile der Welt. Da geht es Menschen viel, viel schlechter. Hab dich nicht so. Könnte ich tun, ne? Aber Jakobus tut es nicht und deswegen tue ich es auch nicht. Sondern Jakobus hält fest, es gibt Menschen in Gemeinde, die sind arm. Punkt. Es gibt Menschen in Gemeinde, die sind arm. Aber er sagt auch, wenn Armut deine Realität ist, dann erinnere dich daran, zu wem du gehörst. Zu wem du gehörst. Als armes Gemeindemitglied darfst du dich rühmen, nicht deines Mangels. Also wir sollen nicht im Selbstmitleid versinken und auch nicht so tun, als wäre Armut irgendwie gut, sondern du darfst dich daran erinnern, du bist erwählt. Du darfst dich Kind Gottes nennen. Dein himmlischer Vater verleiht dir eine Würde, die dir keiner nehmen kann. Die geistliche Realität ist nämlich, egal ob du arm bist oder ob du reich bist, wir sind alle abhängig von Gott. Deshalb sagt Jesus auch in der Bergpredigt, selig sind die geistlich arm. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in meine Kindheit. Ich erinnere mich nämlich, wie es uns, als wir als Familie nach Bremen zogen, nicht gut ging. Also an den Anfang, weil ich 3 Monate alt war, erinnere ich mich jetzt nicht. Aber ich weiß noch aus Erzählungen und aus meinen ersten Jahren der Kindheit, wie es war. Mein Vater, der hatte sich verschuldet, damit wir unsere eigene Arztpraxis eröffnen konnten. Und nicht nur, dass er sich verschuldet hatte, sie lief auch einfach nicht. Damals in Bremen-Habenhausen, da wurde viel gebaut, aber noch lebten da nicht so viele Leute und es lief einfach nicht. Ich kann mich noch erinnern, wie wir als 4-köpfige Familie in so einer Einliegerwohnung wohnten bei einer älteren Dame und dankbar waren, dass sie uns aufgenommen hatte und wir uns die Zimmer teilten. Und meine Großmutter hat von ihrer Rente immer gespart und dann zu Weihnachten 10.000 Mark überwiesen, damit wir einfach auf Null kamen wieder. Nicht, damit wir was hatten, sondern damit wir einfach auf Null kamen. Ich weiß noch, Kleidung und Spielzeug kam immer vom Flohmarkt. Aus der A bis Z, wer kennt die Zeitung noch? Zu gucken, wer hat was zu verschenken. Oder von der Bürgerweide, auf dem Flohmarkt da waren wir immer sehr früh morgens. Oder den Kajenmarkt, wer kennt das noch? Unten an der Weser. Mein Lego, das erste Lego, was ich hatte, sehr spät erst, kam vom Kajenmarkt. Ich weiß noch, es gibt Bilder, ich trage Jacken, da gehen mir die Ärmel über die Hände und die Jacke geht bis hier, weil es die Jacke meiner Mutter war. Ich kann mich an diese Zeit noch erinnern. Und dann erinnere ich mich auch daran, wie es dann war, als ich dann größer wurde, als ich dann, um meinen Eltern zu helfen, aber auch um Geld zu verdienen, weil ich kein Taschengeld hatte, meinen ersten Job angenommen habe als Reinigungskraft bei uns in der Praxis. So ein 400-Euro-Job war das damals. Und was habe ich gemacht als 16-Jähriger, als ich das erste Mal Gehalt bekam, 400 Euro. Was denkt ihr, was ich gemacht habe? Ich bin in die Innenstadt gefahren als 16-Jähriger mit der Bahn, mit den 400 Euro, bin zu Ensens, diesen Herrenmodeladen, und habe mir von Job einen Pullover gekauft für 400 Euro. Der war senffarben, der war so lang, also der passte mir überhaupt nicht. Aber darum ging es nicht. Es ging darum, dass ich dachte, wenn ich den trage, dann bin ich endlich jemand. Wenn ich den trage, dann bin ich endlich jemand. Als könnte ich mir Würde kaufen. Aber ihr wisst es, ne? Würde lässt sich nicht kaufen. Sie lässt sich auch nicht verlieren, wenn du nichts mehr hast. Jakobus sagt dir, der du vielleicht finanziell herausgefordert bist, du bist nicht deine Armut. Du bist in Christus erhöht, geliebt, unendlich würdig, unabhängig von dem, was du trägst oder auf dem Konto hast. Und dann wendet sich Jakobus den reichen Gemeindemitgliedern zu. Auch sie sind Geschwister. Und auch sie gehören dazu. Ich habe es gerade erwähnt, ohne sie hätte sich die Gemeinde damals teilweise gar nicht versammeln können. Und Jakobus sagt nicht, schäm dich, dass du so viel hast. So wie wir das manchmal tun hier in Deutschland, wo eine ganz starke Neidkultur herrscht. Ne? Sondern er sagt vielmehr, halte dir vor Augen, wie wenig deine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Der Reiche, die unter uns, die Wohlstand haben, sollen sich rühmen, sie dürfen sich rühmen, aber nicht ihres Reichtums, sondern ihrer Abhängigkeit von Gott und das nie aus den Augen verlieren. Und dazu muss man wissen, damals, vielleicht nicht mehr so stark wie jetzt heute hier, aber damals war es so in der antiken Welt, Reichtum war ja nicht nur Besitz, sondern es war Status, es war gesellschaftlicher Rang. Es war Ehre. Und Ehre war das höchste Gut damals zu dieser Zeit. Und was Jakobus macht in diesen 2 Versen, ist diesem System einfach mal den Boden unter den Füßen wegziehen. Jakobus erinnert daran in dann dem Vers 11, da greift er Worte auf aus Jesaja 40, Vers 6. Alle Menschen sind wie Gras. Er erinnert uns an Psalm 90, Vers 10, wo es heißt, unser Leben fliegt dahin, die Tage fliegen dahin. Er erinnert uns an 1. Petrus 1, Vers 24, dass unsere Schönheit verwelkt wie eine Blume. Die Sonne geht auf, die Hitze kommt, das Gras verdorrt. Und die Sonne hier kann stehen für die echten Prüfungen unserer Zeit, die echten Prüfungen, die wir, die du und ich erleben werden, zwangsläufig Krankheit, Verlust und schließlich auch der Tod. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in diesen Tagen sind zwei bekannte Schauspieler gestorben, die wirklich für Schönheit standen, für Ruhm und für Erfolg. Der eine heißt Eric Dane, der war in einer TV-Serie, die hieß Grey's Anatomy, so eine Ärzte-Serie. Und er hieß auch mit Spitznamen McDreamy, weil er so gut aussah. Er ist mit 53 Jahren an ALS, einer Nervenkrankheit, gestorben in dieser Woche. Und der zweite, den habe ich euch hier mitgebracht, der heißt James Van Der Beek, bekannt aus der amerikanischen TV-Serie Dawson's Creek. Wer die kennt, ist wirklich alt. Wer kennt die? Ja, einige. Genau, wir sind alt. Nur mal zur Erinnerung, wenn wir die Serie kennen, weil das ist locker 30 Jahre her, dass die im Fernsehen lief. Und dieser James Van Der Beek, der hat etwas Bedeutendes gesagt. Sein Zeugnis hat mich sehr bewegt, weil er Christ gewesen ist. Er hat gesagt, nach seiner Krebsdiagnose hat sich sein Gottesbild verändert. Vorher hat er versucht, Gott irgendwie in sein Leben zu integrieren. Und jetzt hatte er erkannt, dass die Verbindung zu Gott der eigentliche Sinn seines Lebens ist. Das hat er in einem Interview gesagt im Dezember. Und in diesem selben Interview hat er zum Schluss das gesagt, was ihr hier seht als Zitat. Und ich habe es im Original euch da angeschlagen, aber ich lese euch die deutsche Übersetzung davon vor. Er hat, und ihr seht dieses Bild da, wo er im Sterbebett liegt. Und ihr seht sein Lächeln auf dem Gesicht, was er bis zum Schluss behalten hat. Da hat er gesagt, ich bin der Liebe Gottes würdig, einfach weil ich existiere. Und wenn ich der Liebe Gottes würdig bin, sollte ich nicht auch meiner Liebe würdig sein. Ich bin der Liebe Gottes würdig, einfach weil ich existiere. Hat er erkannt. Am Schluss, als er seine Schönheit, seinen Ruhm, sein Reichtum nicht mehr hatte und wusste, das muss ich loslassen. Das muss ich jetzt loslassen. Und er konnte, wie ihr das sehen könnt, mit einem Lächeln gehen. Wisst ihr, Reichtum ist kein Problem. Vergessen, dass Reichtum vergeht, das ist das Problem. Und der bekannte Theologe und Pastor Charles Spurgeon, der hat es einmal so formuliert. Reichtum ist nur für den ein Segen, der ihn zum Diener macht und nicht zum Herrn. Reichtum ist nur für den ein Segen, der ihn zum Diener macht und nicht zum Herrn. Und das genau meint Jakobus, er sagt, Reichtum ist nicht per se etwas Schlechtes. Reichtum kann ein Werkzeug sein. Du kannst, wenn du viel anvertraut bekommen hast, ein Segen sein. Und wir sind dankbar für Menschen, die viel haben und die großzügig sind damit, sonst gäbe es auch diese Gemeinde nicht. Aber Reichtum darf niemals unsere Identität werden. Genauso wenig wie Armut. Und das ist die Prüfung, die für die kommt und wo die, die wohlhabend sind, immer wieder auch herausgefordert sind, dass wir nicht sind, was wir haben. Vielleicht kennst du diesen Spruch, hast du was, bist du was. Mein Vater immer wieder kritisiert, dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo das so ist. Aber Jakobus sagt, das sind nicht die Werte, die ihr annehmen sollt, sondern er dreht es auf den Kopf. C.S. Lewis, der hat das so beschrieben, dass wir uns diese Maßstäbe nicht zu eigen machen sollen. Der sagt, Wohlstand verwebt einen Menschen mit der Welt. Er meint, er finde seinen Platz in ihr, während in Wahrheit sie ihren Platz in ihm findet. Und diese weltlichen Maßstäbe, hast du was, bist du was, das darf niemals zu unserem Maßstab werden. Egal wie viel wir haben. Das ist das, was C.S. Lewis hier mit etwas bedeutenderen Worten, tiefgründigeren Worten sagt. Die Gefahr ist nicht, dass du etwas besitzt. Die Gefahr ist, dass das, was du hast, dich besitzt. Darum geht's. Und vielleicht bist du hier und du trägst Verantwortung. Dir ist viel anvertraut worden. Vielleicht hast du was aufgebaut. Und ihr wisst, bevor ich Pastor geworden bin, war ich Unternehmensberater. Und ich habe viele Gründer, Geschäftsführer, Eigentümer kennengelernt und begleitet. Mit manchen von ihnen habe ich studiert. Manche davon sind meine Freunde bis heute. Und ich habe gesehen, wer mit jedem Karriereschritt mehr Verantwortung übernimmt, mit diesem Erfolg, da wächst auch die Last. Ich habe selber, als ich auf einmal Umsatz- und Personalverantwortung hatte, nachts wach gelegen. Und ich weiß, Freunde von mir liegen nachts wach. Nicht aus Gier oder weil sie denken, wie geht's für mich weiter, wie kann ich noch mehr haben, sondern weil sie wissen, ich trage Verantwortung. Meine Entscheidungen haben Auswirkungen auf meine Mitarbeitenden, ihre Existenzen, ihre Familien. Und wenn du so jemand bist, der vielleicht auch, weil er ein Geschäft hat, weil er etwas anvertraut bekommen hat, wach liegt nachts, möchte ich dir das sagen, was Dietrich Bonhoeffer einmal gesagt hat. Häng dein Herz nicht daran. Häng dein Herz nicht an den Schein der Welt, sondern an den Schöpfer, anstatt an das Geschaffene. Wenn dir viel anvertraut ist, dann such Weisheit bei Gott und such deine Sicherheit bei ihm und nicht in dem, was du geschaffen hast. Zu denen, die viel haben, sagt Jakobus, dein Ruhm ist nicht dein Besitz, dein Ruhm ist deine völlige Abhängigkeit von der Gnade Gottes. Das Interessante ist, der Jakobus, der schreibt hier nicht an irgendwie eine bestimmte arme Person, auch nicht an eine bestimmte reiche Person. Er schreibt an Gemeinden, wo beides zusammenkommt. In unterschiedlichsten Schattierungen, ganz arm, herausgefordert, vielleicht irgendwie ganz gut bürgerlich, bis hin zu sehr reich. Und Jakobus geht davon aus, und das soll auch so sein, dass Arme und Reiche nebeneinander sitzen in der Gemeinde. Nämlich anders als vielleicht da draußen, wo man sich aus dem Weg geht. Wo die einen ihre Plätze haben, ihre Viertel haben, ihre Restaurants haben, ihre Versammlungsorte haben und die anderen ihre. Sagt Jakobus, nein, nein. In Gemeinde sollen Arme und Reiche nebeneinander sitzen. So soll das sein. Aber er sagt, das ist die Herausforderung. Der Arme versucht zu glauben, er sei zu wenig. Der Reiche ist versucht zu glauben, er brauche zu wenig. Und beide liegen falsch. Beide liegen falsch. Als wir diese Predigt so, nicht die Predigt, sondern diese Verse so besprachen, wir kommen ja als pastorales Team zusammen und dann lesen wir diese Texte für uns selbst und legen sie gegenseitig aus. Da hat Andreas mir nochmal so ein Wort mitgegeben, wo so viel Weisheit drin steckt und was ich uns auch nochmal so mitgeben möchte. Aus Sprüche 30, 8 und 9. Und vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Da heißt es, lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und frage, wer ist denn schon der Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, damit Schande. Vor Gott sind wir alle arm, geistlich gesehen. Wir sind alle abhängig. Unterm Kreuz, wenn wir unter das Kreuz kommen, und das tun wir am Sonntag heute, deswegen sind wir hier, stehen wir, sitzen wir nebeneinander als Arme und Reiche und wir haben nichts zu geben. Wir kommen mit leeren Händen unter das Kreuz. Aber in Christus sind wir alle beschenkt mit seiner Gnade und sind alle erhöht, dürfen uns alle Kinder des Höchsten nennen. Du bist nicht, was du hast, du bist, zu wem du gehörst. Ich hoffe, du gehörst zu ihm, egal ob arm oder reich. Und ich hoffe, dass diese geistliche Neuordnung, die Jakobus hier schafft an dieser Stelle, dass wir sie annehmen können und dass diese geistliche Neuordnung auch unter uns gilt, wo wir uns hier versammeln. Jetzt darfst du nochmal auf deine Goldmünze schauen. Als ich auf der Suche war nach diesen Münzen, ne, da war die Artikelbeschreibung meistens Piratenmünze. Piratenmünze. Piraten definieren sich ja über ihre Beute, ne? Über das, was sie erobern, über das, was sie haben. Und dann, weil sie aber gar nicht so stark sind, diese Piraten, sondern weil sie ja Angst haben, es wieder zu verlieren, was machen sie mit ihrem Schatz? Den vergraben sie, ne? So, und wenn du ein dummer Pirat bist, so wie Jack Sparrow, findest du deinen Schatz nicht wieder. Diese Münze, die du in der Hand hältst, ist aus Schokolade und sie hat eine begrenzte Haltbarkeit. Du kannst sie entweder genießen oder weitergeben, aber sie aufzuheben bringt nichts. Sie wird schlecht, sie schmilzt. Das Gute aber ist, wenn sie schmilzt oder wenn du sie verlierst oder wenn sie bricht, dann ist das nicht schlimm, weil sie definiert nicht deinen Wert, weil du kein Pirat bist, hoffentlich. Diese Münze definiert dich nicht, aber du kannst sie nehmen und genießen oder du darfst sie weitergeben. Und dieser Reichtum, den diese Münze symbolisiert, die ist heute vielleicht auch für dich ein Geschenk, wo du wissen darfst, es ist vergänglich, Armut ist Realität, aber sie ist nicht meine Identität. Reichtum ist eine Realität, aber sie ist nicht meine Identität. Wenn du arm bist, darfst du dich rühmen, weil du erhöht bist. Und wenn du reich bist, darfst du dich rühmen, weil du abhängig bist. Und in diesem Sinne darfst du mit dieser Goldmünze heute tun, was du möchtest. Als Gemeinde dürfen wir lernen, dass wir einander nicht nach dem Aussehen beurteilen, nach dem Kontostand, nach dem Auto, mit dem hier der eine oder andere auf den Hof rollt. Wir dürfen uns übereinander freuen, weil wir gemeinsam zu Christus gehören. Ob arm oder reich. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt uns eine Zeit nehmen des Gebets. Vielleicht fühlst du dich klein. Dann möchte ich dir gleich zusprechen, du bist in Christus erhöht. Vielleicht hast du dich hinreißen lassen von den Versuchungen dieser Welt und fühlst dich stark. Dann nimm mit, du bist in Christus abhängig. Ich möchte beten für uns. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns siehst. Ob arm oder reich, du siehst jeden Einzelnen von uns. Du siehst die Herausforderungen, in denen wir stecken. Ob wir wenig haben und nicht wissen, wie es weitergeht. Oder ob wir viel haben, viel Verantwortung tragen und wir nicht wissen, wie wir vielleicht mit dieser Verantwortung gut umgehen können. Und uns das den Schlaf raubt. Herr, danke, dass du jeden von uns siehst. Unter dem Kreuz, unter deinem Kreuz, Jesus, sind wir alle gleich. Wir sind alle abhängig von deiner Güte, von deiner Gnade, von deiner Versorgung. Wir kommen alle mit leeren Händen zu deinem Thron. Und das reicht, weil du bist gut. Wir haben das vorhin gehört von Johannes. Einmal werden wir vor dir stehen und mit leeren Händen, aber uns wird es an nichts mangeln, sondern wir werden uns freuen an deiner Gegenwart und wir werden die ganze Zeit dich anbeten, dich bejubeln. Unser Herz wird voll Lobpreis sein, weil wir deine Güte und deine Gnade, die wir in Teilen jetzt schon erleben dürfen, dann von Angesicht zu Angesicht als versammelte Gemeinde mit denen, die vor uns gegangen sind, erleben werden. Und Herr, ich möchte denen zusprechen, die arm sind, die herausgefordert sind. Du bist nicht deine Armut. Du bist wertvoll. Gott hat dir eine Würde verliehen. Du bist sein Kind und er hat dich nicht vergessen. Und ich möchte denen, die viel haben, sagen, Gott sieht dich genauso. Und er hat dich gesegnet, hat dir viel anvertraut. Aber du darfst wissen, diese Last, diese Verantwortung, die musst du nicht alleine tragen. Du darfst sie auf ihn werfen. Und du darfst dich immer wieder erinnern, alles, was du hast, das hast du auch ihm zu verdanken. Herr, wir wollen uns vor dir beugen. In diesem Bewusstsein, dass alles, was wir haben, von dir ist, ob viel oder wenig. Und dass wir in dir aber auch alles haben, was wir benötigen. Danke, dass du uns beschenkst. Danke, dass wir, wenn wir zu dir gehören, alles haben, was wir brauchen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.